Genau. Das Thema, vielleicht kannst du hier vorne nochmal rankommen. Ui, ist das klein geschrieben. Glauben mit Herz und Verstand. Ich denke, das ist jetzt auch so ein bisschen durchgedrungen zu euch. Die Gottesdienstreihe selbst, immer der zweite Sonntag im Monat. Gottesdienst mit Herz und Verstand. Und wir haben gedacht, Mensch, dann müssen wir doch beim ersten Gottesdienst auch dieses Thema mal ein bisschen aufgreifen und über Herz und Verstand reden oder Glaube mit Herz und Verstand uns Gedanken machen. Und das ist eigentlich auch schon ganz gut bei euch angeklungen. Herz und Verstand, ist das so wie Nord- und Südpol? Ganz weit auseinander, zwei völlig falsche Richtungen. Und ja, glauben musst du mit dem Herzen, aber mit dem Verstand, da geht's um Mathematik. Und montags kramst du den dann eben raus, weil du ihn in der Woche brauchst. Sonntags dann das Herz hervorgeholt. Liegt das ganz weit auseinander, Herz und Verstand? Oder sind das eigentlich zwei Begriffe für ein und dieselbe Sache letztendlich? Nur so ein bisschen Schwerpunkt, Verlagerung von unterschiedlichen Seiten betrachtet. Nun, es wird nicht um einen anthropologischen Vortrag gehen. Da müsste man auch kulturell bedingt 10 Vorträge halten, also die Anthropologie der Bibel oder wie wir Deutschen das so verstehen, wenn wir vom Herzen reden oder vom Verstand reden. Das würde den Abend vielleicht ein bisschen sprengen, wäre sicher auch sehr interessant. Aber ich denke, dass es wäre auch gut ist für uns, das so volkstümlich ein wenig aufzunehmen, wenn wir manchmal so reden, Mensch, mit dem Verstand. Oder wenn wir sagen, von ganzem Herzen, es hat mein Herz berührt. Oder wie immer wir das auch manchmal dann verwenden und gebrauchen. Herz und Verstand, Glauben mit Herz und Verstand. Für viele ist es dann ja tatsächlich so, wenn es um den Glauben geht, wenn es um die Religion geht, dann ja, geht's, das hat was mit dem Herzen zu tun. Man meint mit dem Gefühl, mit der Intuition, mit dem Ergriffensein. Man kann das nicht genau begründen. Die Fakten weiß man auch nicht so ganz genau. Sind sie nied- und nagelfest oder ist auch nicht ganz so wichtig. Hauptsache, es ist mir wichtig. Und Verstand sagen dann manche überspitzt, aber es ist wirklich oftmals wirklich ein Vorteil, wenn du in die Kirche gehst oder in den Gottesdienst gehst. Da gibt's eine Garderobe am Anfang, da kommen nicht nur die Mäntel, die Jacken hin und die Hüte, sondern da kannst du auch deinen Verstand dranhängen. Dann lass dich mal ein bisschen berühren und bewegen, mal so deinen emotionalen Akku auftauchen, tanken im Gottesdienst. Und wenn du dann wieder rausgehst, kannst du ja den Verstand mitnehmen, zuerst in der Hosentasche und montags ihn wieder anschalten. Das ist so ein bisschen oft bei den Köpfen drin. Also wer auch dann wirklich richtig studiert ist oder gar ein Wissenschaftler ist, naja, ob man solche Leute in der Kirche findet, sind es nicht doch eher ein bisschen die naiven, die ein bisschen dümmlichen Leute, die es vielleicht auch nicht so weit gebracht haben und jetzt eine andere Schiene suchen, erfolgreich zu sein. Aber allein die Statistik sagt ja was ganz anderes. Eben, dass sehr, sehr viele auch intellektuell kluge Menschen sich mit dem Glauben beschäftigen, an Jesus Christus glauben und die Bibel für wahr halten und ihr Leben darauf gründen. Allein in den USA, gut, die sind immer ein bisschen frömmer wie wir Deutsche, laut Umfrage 40% aller Professoren, aller Wissenschaftler glauben an Jesus Christus und halten die Bibel für wahr. Das sind lauter Menschen, die wirklich viel denken und sicherlich auch ein Fundament suchen, das sie mit dem Verstand verstehen. Und auch finden und sich draufstellen und merken, es trägt, ob man es versteht oder nicht. Glauben mit Herz und Verstand, diese Thematik hat natürlich auch eine Geschichte. Wenn ich da ganz kurz ansetzen darf, so in unserer deutschen Geschichte, abendländischen Geschichte, wenn wir mal das Mittelalter uns mal kurz vor Augen halten, das sogenannte ptolemäische Weltbild. Ne? Alles dreht sich um die Erde. Die Erde ist eine platte Scheibe, der katholische Glaube ist das Zentrum, Mittelpunkt in der Deutung, in der Auslegung und auch in der Konzentration der Menschen. Und irgendwann hat man dann doch mal entdeckt, dass die Erde keine Scheibe ist, nicht nur Kopernikus, aber es ist dann dieses kopernische Weltbild, das dann dominiert. Die Erde ist eben eine Kugel und die Sonne dreht sich nicht um die Erde, es dreht sich nicht alles um uns, sondern die Erde
dreht sich um die Sonne und scheint nicht so das Zentrum des Weltalls zumindest erstmal zu sein. Dieses kopernische Weltbild und daher eingehend auch eine große Befreiung des Denkens, des Verstandes. Man sagt, ich übernehme nicht einfach mehr nur, weil die Kirche sagt, weil die Tradition sagt, weil die Geschichte es so transportiert hat, ob man es versteht oder nicht, sondern ich will selber erforschen, ich will verstehen, ich will denken und nur, was ich für wahr halte als Ergebnis dieses Prozesses, darauf lasse ich mich ein. Ein klassischer Satz dann eben von Descartes, ich denke, also bin ich. Wie man vorher vielleicht auch gesagt hat, ich glaube, also bin ich, kam dann eben, ich denke, also bin ich, die Einläutung des Zeitalters der Aufklärung. Und viele Theologen haben dann ganz schön Angst bekommen. Pfarrer, Theologen, gläubige Fachleute, boah ey, wir haben zu wenig Argumente, wie können wir das im Verstand plausibel machen? Wir sind der Wissenschaft nicht gewachsen, wir wollen uns auch nicht blamieren und sagen, wir glauben es halt. Und da hat man halt zum Teil gesucht, wie können wir unseren Glauben, wie können wir die Religion retten? Und da hat man es nicht versucht, mit Argumenten zu retten, es gäbe genügend Argumente, wie heutige gläubige Wissenschaftler wirklich aufführen können. Man hat nicht versucht, mit Argumenten den Glauben zu retten, sondern man hat ihn in ein Gebiet hineingezogen, wo er unangefochten ist von außen. Nämlich in die reine Innerlichkeit, in die Intuition. Es ist mein Glaube. Es ist ein Glaube, weil ich ihn spüre. Es ist ein Glaube, weil ich ihn für wahr halte. Ich glaube, ich spüre, ich empfinde, ich habe Jesus lieb. Alles richtige Aussagen. Ob das jetzt stichfest ist, ob das jetzt von der Wissenschaft unangefochten ist, ob man das verstehen muss, gar nicht wichtig. Aber in mir weiß ich es und glaube ich. Friedrich Schleiermacher hat diese Ära eingeläutet und auch nebenbei gesagt, ob die Bibel nun ganz wahr ist oder nicht, ist doch egal. Entscheidend ist, was es mit mir macht. Der Existenzialismus ist darin geboren. Wenn es mich trifft, wenn es mir groß wird, wenn es was mit mir macht, dann ist es wahr. Dann ist es göttlich, dann ist es Religion. Dann lasse ich mich darauf ein und es hilft mir im Alltag und so weiter. Ein solcher Glaube ist natürlich auch schnell austauschbar mit einem Glauben an andere Religionen, etwa buddhistischen oder hinduistischen Übungen, denn da erlebt man ja nun auch Ähnliches. Und das ist eigentlich das, was von Friedrich Schleiermacher kommend in die heutige Zeit auch transportiert wurde, in die Postmoderne, wo ein postmoderner Mensch sagt, es ist nicht, die Fakten sind nun nicht so wichtig. Eine für alle gültige, objektive Wahrheit, die eingefordert werden kann, unverschämt. Es gibt nur die persönliche Wahrheit, was ich für wahr empfinde, was ich für wahr halte. Musst du ja nicht. Aber wenn ich das für wahr halte, ist es meine subjektive, persönliche Wahrheit und die tut mir gut. Und da ist ja immer auch ein bisschen was dran. Aber ich glaube nicht, dass wir den Glauben und die Bibel, all diese Dinge ganz in die Subjektivität, in die Innerlichkeit retten müssen, sondern dass die Bibel auch objektiv betrachtet und der Glaube an Jesus Christus objektiv betrachtet ein Fundament bietet, das auch dem Denken standhält, auch plausible Gründe hat für den forschenden Menschen, aber natürlich auch für das Herz, das ist mir wichtig, und groß wird. Beides spielt eine Rolle und beides spielt eine Rolle und das betont auch die Bibel. Denken wir an Matthäus 13, wo Jesus seine Zuhörer, also etwa jetzt so hier, vergleicht mit 4 verschiedenen Ackerfeldern. Und da gibt es am Ende ein Ackerfeld, dieses Ackerfeld bringt eine gute Ernte, eine gute Frucht. Und er sagt, das sind diejenigen, die Gottes Wort hören, und es im Herzen behalten, es behalten und drüber nachdenken. Das sind diejenigen, die Gottes Wort hören, es behalten und drüber nachdenken. Da entsteht eine gute Frucht, eine Frucht des Vertrauens und des Glaubens an Jesus Christus. Aber ein Schlüsselwort ist, die darüber nachdenken. Es heißt sogar in einer Parallele, es darüber nachdenken und es verstehen. Man könnte sagen, also Glaube ohne Nachdenken, Glaube ohne Verstehen ist kein richtiger Glaube, ist nicht zielführend, sondern nur für eine gewisse Etappe des Lebens etwas vertröstend. Aber das hört dann wieder auf. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Bibelverse wie zum Beispiel Apostelgeschichte Kapitel 2. Petrus hält eine feurige Predigt zu Pfingsten. Und er erklärt den Zuhörern, das, was mit Jesus passiert ist, das steht in der Bibel schon vorausgesagt. Er musste sterben. Ihr habt ihn gekreuzigt. Er musste auferstehen von den Toten. Das alles ist die Deutung dessen, was Jesus Christus getan hat. Und die Leute haben zugehört und haben den Mund nicht mehr zubekommen. Und dann heißt es am Ende der Predigt, und als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sagten, was müssen wir tun? Das heißt im Grunde genommen, sie wurden in ihrem Herzen, in ihrer Persönlichkeit so erschüttert durch das, was sie hörten, dass sie eigentlich nur fragen können, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Sicher haben sie verstanden, aber sie haben nicht nur verstanden, sondern es hat sie getroffen in ihrem Leben, in ihrem Gewissen, in ihrer Existenz. Und es hat ihr Leben erschüttert, ihr Lebenshaus. Und was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Wir haben in der Apostelgeschichte eine interessante Geschichte, wo eigentlich auch beides zusammenkommt. Da wird berichtet von einem hochbegabten Finanzminister aus Äthiopien. Ne? Und der hat sich auf den Weg gemacht nach Jerusalem. Das war ein weiter Weg, um den Gott Israels kennenzulernen. Das war in der Zeit des Neuen Testaments. Das war schon die Himmelfahrt Jesu gewesen. Um in Jerusalem den Gott Israels im Tempel kennenzulernen. Er ist da nicht sehr weit gekommen, er hat sich einen Teil der Bibel, das Buch Jesaja, gekauft aus dem Alten Testament und er fährt wieder nach Hause und hat diese Schriftrolle auf seinem Schoß und er liest da drin. Er liest das Wort Gottes, das Wort des Glaubens sozusagen. Und Gott sieht diesen Mann und sagt sich, ich möchte diesen Menschen helfen. Und er schickt seinen besten Diener dahin, Philippus, ne, den Propheten Philippus oder den Diakon Philippus, er war manches. Und Philippus macht sich an diesen Wagen ran und nähert sich immer mehr diesem Wagen und fragt diesen betuchten, begabten Finanzminister, verstehst du eigentlich, was du da liest? Und der hätte jetzt sauer werden können, wurde er aber nicht. Er war demütig und das war der Schlüssel zum Erfolg. Und sagte zu diesem Philippus, wie kann ich das verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Komm doch zu mir, setz dich dahin. Auf diesem Bock, erklär mir doch das, was ich da lese, ich verstehe es nicht. Und dann ist es tatsächlich dieser Philippus, der ihm diese Stelle Jesaja 53 erklärt, wo einer ganz verachtet ist, viele Schmerzen hat, einen stellvertretenden Tod stirbt, eine Strafe auf sich nimmt, die nicht seine eigene Strafe ist. Und erklärt ihm, hey, da ist 800 Jahre vorher schon von Jesus Christus die Rede, der in diese Welt gekommen ist, um für uns Menschen zu sterben und sein Leben zu geben. Er hat ihm das ausgelegt, erklärt. Und der Kämmerer hat es verstanden. Er hat es kapiert. Und dann kommen sie ein Stück weiter und dann ist da ein kleiner See. Und der Kämmerer, das hat er auch schon gewusst, hat gesagt, komm, lass uns doch anhalten, ich will mich taufen lassen. Jetzt können wir sagen, okay, er hat es gehört. Es wurde ihm erklärt, Glaube mit Verstand. Er hat es begriffen, was hindert's? Ne? Komm, wir gehen ins Wasser, du wärst getauft auf den Namen des dreieinigen Gottes, du bist versiegelt, ihm gehörst du für immer und ewig. Das wirst du nie mehr vergessen. Ne? Aber da macht der Philippus eine kleine Pause und schaut ihn an und sagt zu ihm, Philippus wird denken, okay, du hast das jetzt kapiert. Wir vielleicht auch, ne? Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist und so ein paar Sachen, du hast es jetzt kapiert, du hast es vielleicht schon im Religionsunterricht gehört, im Konfirmandenunterricht gehört und zu Hause schon ein bisschen gehört, du könntest es aufsagen, einen Test schreiben und darunter würde stehen 1+. Ne? Du hast es kapiert und du hast es gehört. Aber Philippus fragt noch und sagt, glaub, wenn du von ganzem Herzen glaubst, kann es geschehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, da geht es um diese Thematik, du, ist dir das auch von deinem ganzen Herzen wichtig mit Jesus? Willst du diesem Jesus wirklich gehören? Willst du dein Leben ihm wirklich anvertrauen? Also hier meint Herz, will ich das wirklich? Hier meint Herz, gebe ich mein Leben mit allen Konsequenzen diesem lebendigen Gott? Oder möchte ich nur im Verstand kapiert haben, habe die Religion gewechselt, Amen und fertig? Oder betrifft das mein Leben und die Konsequenzen in meinem Leben, wo ich herausgefordert bin, ja, diesen Jesus, den habe ich lieb. Diesem Jesus möchte ich gehören und nichts anderes. Und deswegen nehme ich ihn auf und deswegen möchte ich mich taufen lassen. Glaube und Verstand, Herz und Verstand, beides kommt bei diesem Kämmerer zusammen und beides muss zusammenkommen. Nicht immer zeitlich, aber thematisch gesehen, im Leben eines jeden Christen, beides muss zusammenkommen, damit Glaube echt ist. Damit Glaube nicht nur ein Fürwahrhalten, ein Wissen ist, das ist wichtig, sondern damit Glaube auch in mein Leben geht. Damit Glaube mich auch erfasst, damit Freude in mein Herz zieht und die Kraft des lebendigen Gottes durch den Heiligen Geist. Jetzt muss ich kurz auf die Uhr schauen, weil ich habe uns einfach 5 Beispiele, und das werde ich in der gebotenen Kürze tun, den Schalter habe ich den da liegen, 5 Beispiele, Verstand und Herz, wenn es um das geht, was die Bibel auch sagt. Die Entstehung der Welt und des Lebens, ne? Wo wirklich viel zu verstehen ist, wo die Bibel viele Aussagen macht, ne? Auf diese Frage, wo kommt alles her? Sagt der christliche Glaube, sagt die Bibel, ja, Gott ist der Schöpfer allen Lebens. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und was wir so sehen an tollen Sachen in der Natur und im Kosmos und so weiter und so fort, da steckt ein Schöpfer dahin. Er hat es erschaffen. Und auch mein eigenes Leben ist kein Zufall, sondern Gott schuf den Menschen, er schuf ihn zu seinem Bilde. Er schuf sie als Mann und Frau. Und wenn es um dieses Wissen geht, was uns die Bibel mitteilt, dann kriegt man irgendwo auch seine Argumente und kann auch argumentieren, okay, es gibt auch einen anderen Glauben, zum Beispiel den Evolutionsglauben oder die Evolutionstheorie. Es ist ja auch nur eine Theorie und man kann eine ganze Menge sagen, Mensch, okay, durch Selektion, kein schöner Gedanke, dass immer nur der Stärkere sich am Ende durchsetzen muss, dass das Schwache schon programmatisch ausgeschaltet wird, damit die Menschheit sich höher entwickeln kann, obwohl sie sich irgendwie gar nicht mehr so viel höher entwickelt hat und mein Leben irgendwie so eine Stufe ist auf dem Weg des Fortschritts der Menschheit. Naja, kein so schöner Gedanke, ist das überhaupt bewiesen? Und wo komme ich genau her? Ist es irgendwo ein Zufall, irgendwo ein Urknall, irgendwo ein Schicksal? Ist das Leben nicht viel zu komplex? Müssen nicht zu viele komplexe Systeme gleichzeitig entstehen, damit überhaupt im Menschen etwas entstehen kann? Boah, Experten sagen, der Zufall ist so groß, als würde in die größte Bibliothek eine Bombe reinschlagen und alles würde in Einzelbuchstaben in die Luft gehen und wieder runterfallen und die Bibliothek stände genauso wieder da. Also man kann sehr viel sagen, man muss niemanden überzeugen. Aber auch der Glaube und die Bibel hat so viele Argumente, warum es einen Schöpfer geben muss. Schon bei einem Bild oder hier das Kreuz sagen wir, okay, das ist nicht irgendwie aus dem Wald dahin geflogen, eine Bombe rein, 20.000 Mal und am Ende irgendwann beim 21.183. Mal steht hier das Kreuz. Das würde keiner von euch glauben. So, es hat sich jemand Gedanken gemacht, es hat jemand geplant, es hat jemand entwickelt, ein höherer Geist steht dahinter und dann wurde es gebaut. Wie viel mehr bei dieser komplexen Welt? Wie viel mehr, wenn es um unser komplexes Leben geht? Man könnte viel erzählen und trotzdem ist für den Zuhörer, für dich oder für mich persönlich immer wieder auch die Frage, hey, ist es nicht für dich auch ein Unterschied zu wissen, ob du letztendlich ein Zufallsprodukt bist, irgend so ein Glied in einer Entwicklungskette, wenn du nicht weißt, wo du herkommst, wie willst du letztendlich den Sinn deines Lebens entdecken? Da ist doch der König David, der hat auch darüber nachgedacht, dass Gott der Schöpfer des Lebens ist. Und er hat einfach entdeckt und er hat bekannt und auch stellvertretend für uns gesagt, du hast mich bereitet im Leib meiner Mutter. Du hast mich wunderbar gemacht. Ich danke dir, Gott. Du bist allezeit bei mir. Und mein Leben steht in deinem Buch. Es ist kein Schicksal, kein Zufall, keine Beliebigkeit, sondern es stammt aus deinen Händen. Und das macht mein Leben so wertvoll. Wenn ich in den Spiegel gucke, weiß ich, made in heaven, made by God. Und das macht auch den anderen Menschen, ob ich mit dem verheiratet bin, ob es mein Mann, meine Frau ist, ob es meine Kinder sind, ob es meine Arbeitskollegen sind, das macht den anderen unbezahlbar, unendlich wertvoll. Er kommt von Gott. Gott hat seine Liebe hineingesteckt, Gott hat seine Kreativität hineingesteckt, Gott hat seine Ziele hineingesteckt. Und wenn das alles so ist, dann kann ich doch nicht draufhauen, verbal oder mit der Stange oder wie auch immer. Welch ein Riesenunterschied das mit einem Menschen macht, wenn ich nicht nur verstehe, Gott hat die Welt und das Leben erschaffen, sondern wenn ich das für mich persönlich entdecke und wenn ich das entdecke für meinen Mitmenschen. Welch eine Würde, wie geht man dann miteinander um? Denk daran, wenn du einen Menschen siehst oder dich selber anschaust, da ist irgendwo ein Stempel, wahrscheinlich wirst du ihn nicht sehen, und da steht drauf, made in heaven. Irgendwo ist er. Sucht mal. Ich habe fundamentale Wahrheiten, die die Bibel lehrt, wo man auch etwas wissen muss, um ein Fundament zu haben. Und die Bibel lehrt eine zweite große Sache, nämlich den sogenannten Sündenfall. Für Profis ein langweiliges Wort. Bei der Schöpfung sagte Gott, siehe, es ist alles sehr gut. Aber wenn wir die Welt anschauen, die Nachrichten anmachen oder wo immer wir hingucken, dann merken wir, es ist nicht mehr alles gut und es ist auch in uns und an uns nicht alles 100% perfekt. Und bei den Menschen, mit denen wir zu tun haben, da ist vieles schräg, da ist vieles kaputt, da gibt es dunkle Flecken und Geheimnisse, die keiner wissen darf und Leid und Krieg und ich muss es ja gar nicht alles aufzählen. Und die Bibel sagt, du, ich kann dir sagen, woher das kommt. Es liegt nicht daran, dass ein paar Leute die Umstände verändert haben oder die Chemie nicht stimmt, sondern es liegt an diesem sogenannten Sündenfall, dass am Anfang der Menschheit etwas Böses in das Herz des Menschen Einzug gehalten hat. Wo Gott sagte zu Adam und Eva, zu den ersten Menschen, ihr dürft alles genießen, ich habe euch ja endlos lieb, es ist alles für euch da. Nur hier ist ein Baum, von der Frucht sollt ihr nicht essen. Wir wissen bis heute nicht genau warum, aber vielleicht wollte Gott die Liebe testen und nur Menschen bei sich haben, die sich dafür entscheiden und freiwillig bei ihm sind. Und es der Schlange gelungen ist, ohne dass die Menschen dadurch entschuldigt werden, es gelungen ist, Adam und Eva von Gott wegzuziehen, zu verführen, dass sie von dieser verbotenen Frucht genommen haben. Und da mussten sich verstecken und da haben sich geschämt und das Gewissen hat geschlagen und Adam und Eva haben sich irgendwann gestritten und ihre Kinder Kain und Abel haben sich totgeschlagen und die Kette der Schuld und Sünde zog durch die Welt. Und seitdem heißt es, Menschen sündigen, weil sie Sünder sind und sie sind Sünder, weil sie sündigen. Und durch Adam ist die Sünde und der Tod in diese Welt gekommen. Das erklärt uns die Bibel, das sagt die Bibel, da liegt die Ursache, da liegt die Not. Wir sind jenseits von Eden. Wir spüren noch Eden. Wir strecken uns danach aus. Wir haben diese Sehnsucht. Aber wir merken, es ist nicht mehr so. Das kann man alles wissen. Dieses und vieles mehr lehrt die Bibel. Und es ist gut, das zu wissen. Und es ist ein gutes Fundament für meinen Glauben. Aber wenn mir das nicht persönlich wichtig wird, wenn ich nicht irgendwann selber entdecke, ja, Herr, ich bin schuldig vor dir. So wie ich bin, passe ich nicht zu dir. Und wenn ich jemanden belüge, oder meiner Frau ein hässliches Wort sage und ihr weh tue, dann tue ich nicht nur meiner Frau weh, sondern beleidige ich auch dich, den Schöpfer. Dann tue ich letztendlich auch dir weh. Und es trifft dich, der du mich doch so unendlich liebst und so unendlich großes Herz für mich hast, dass das auch in mein Herz kommt, dass ich so eigentlich nicht zu Gott passe. Ich bin schon lange Christ gewesen, und wusste auch, es gibt Sünde und ich brauche Vergebung und man sollte Jesus aufnehmen. Und irgendwie habe ich das auch alles mal so gemacht, aber ich habe es mit dem Verstand gemacht. Und dann kam irgendwann mal der Nachmittag die Zeit, wo ich auf einmal in mein Herz blicken konnte und gedacht habe, was bist du eigentlich für ein ekeliger Kerl? Und das ist in dem Moment angebrochen, wo ich mein Leben mit Liebe verglichen habe, mit der Sehnsucht, andere Menschen zu lieben. Und gemerkt habe, Mensch, da ist ein Mensch, das ist mir der liebste Mensch, der wertvollste Mensch. Und dann auf einmal merke, aber mein Egoismus, meine Selbstsucht, meine Unfähigkeit zu lieben, ist noch unendlich viel größer. Und ich war völlig machtlos. Und mein Herz öffnete sich immer mehr vor meinen Augen und es taten sich so viele Abgründe auf, dass ich auf die Knie gegangen bin, dass ich sogar geweint habe und gesagt habe, Herr, ich bin durch und durch schlecht. Das kann man dogmatisch jemandem sagen, das kratzt nicht. Aber es könnte mal die Stunde kommen, wo man nicht mehr auf andere schaut, sondern sich selber entdeckt und dann merkt, hey, da ist irgendwas in mein Leben gekommen, das ist nicht schön. Und das hat mich tief getroffen. Und das, was man so von Sünde sagt, war nicht mehr nur ein Wissen, sondern in der Konfrontation mit echter Liebe wurde es für mich existenziell und ich habe das von Herzen begriffen. Und ich hab danach sagen können, ja, Werner, du bist echt durch und durch ein Sünder, du brauchst Vergebung. Es war nicht mehr nur mit den Lippen, das war von Herzen gesprochen. Wir haben eine dritte fundamentale Aussage der Bibel, dass die Bibel tatsächlich sagt, okay, dann macht doch, was ihr wollt, dass Gott sagt, macht doch, was ihr wollt, ist mir egal. Nein, Gott ist der Schöpfer, Gott hat investiert. Und wenn wir das kaputt machen, was er geschaffen hat, ob uns selbst, ob diese Welt, ob andere Menschen, ob die Beziehung zu ihm, die ihm über alles bedeutet, wenn wir das kaputt machen oder mit den Füßen treten, ist Gott tatsächlich ein Gott, der nachfragt. Ist Gott ein Gott, der darüber ein Urteil sprechen wird? Für viele abschreckend, aber es gibt viele Menschen in der Welt, die sagen, zum Glück gibt es einen gerechten Gott, der am Ende ein gerechtes Urteil über die Verbrechen, über die Ungerechtigkeiten und all diese Dinge der Weltgeschichte und Geschichte der Menschen sprechen wird. Zum Glück, Gott sei Dank gibt es das. Gott sei Dank steht in der Bibel drin, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und die Offenbarung oder Matthäus 25 zeigen den Richterstuhl Christi, wie er über die Menschen das letzte Wort spricht, wie er die Bücher auftut und wie die Bibel deutlich macht, wir müssen uns nicht nur voreinander rechtfertigen, wir werden uns einmal vor dem lebendigen Gott mit unserem Leben rechtfertigen müssen. Das lehrt die Bibel. Ob es modern ist oder nicht, interessiert niemanden, aber sie lehrt es seit Jahrtausenden und da ändert sich auch nichts dran. Auch wenn Menschen das abschaffen. Aber kein Volk würde allein die Justiz abschaffen. Ne? Bei Gott ist es genauso. Aber es ist ein Unterschied, ob mir das auf einmal selber zum Schrecken wird. Hey, ich muss mich mit meinem Leben mal vor Gott rechtfertigen. Gott wird mir vielleicht mal 1000 Fragen stellen und ich habe keine Entschuldigung. Das ist ein großer Unterschied. Und bei Martin Luther gab es diese Stunde, ne, durch einen äußeren Einfluss, als der Blitz bei Stotternheim einschlug und es für ihn nicht nur der äußere Blitz war, sondern es war ein Zeichen des Gerichtes Gottes. Er sah seine ganze Hilflosigkeit vor Gott und er war noch nicht in voller Erkenntnis. Da gelobte er erstmal Mönch zu werden und geißelte sich. Es war ein langer Weg, bis er die Gnade Gottes entdeckte. Aber da war das auf einmal nicht mehr Theorie, dass Gott richtet und dass wir in unserem Leben vor ihm stehen, sondern tiefe Wirklichkeit. Gottes rettende Liebe, das nennt die Bibel diese frohe Botschaft, ne? Dass Gott ja gar nicht will, dass wir verlorene Menschen sind. Dass hier Gott gar nicht will, dass wir gerichtet werden und für ewig von ihm getrennt sind. Das will er ja gar nicht. Sondern er hat sich Gedanken gemacht, er hat sich Mühe gemacht, er hat sich auf den Weg gemacht, um eine Schneise zu schlagen, wo wir zu ihm zurückkommen können, in die Beziehung, in die Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Er ist der Abraham, der gesandt wurde über Abraham, das Volk Israel. Das hat nicht so funktioniert, wie es hätte sein sollen. Aber aus dem Volk Israel heraus, aus dem Stamm Juda, Jesus, der Messias, von dem gesagt wird, ja, das ist die Liebe Gottes in Person. Gott liebt nicht nur, sondern Gott ist die Liebe. Jesus, die Liebe hat einen Namen. Und dieser Jesus Christus sagt mal, ich bin in die Welt gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Wer vor Gott nicht bestehen kann. Und dann hat er alles auf sich genommen, was wir Menschen verbockt haben. Die Bibel sagt mal, er wurde für uns zur Sünde gemacht, als er am Kreuz starb, damit wir seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Sündlosigkeit geschenkt bekommen. Und die kann uns keiner mehr nehmen. So sieht Gott uns dann. Und das ist diese rettende, große Liebe Gottes in Jesus Christus. Er bezahlt die offene Rechnung. Er nimmt die Schuld auf seine Kappe. Niemand kann ihm vorwerfen, bist du ein böser, ein harter, ein zorniger, ein ewig saurer, beleidigter Gott. Nein, 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 das kann man nicht. Er hat das ja alles anstelle für uns getragen, bezahlt und in Christus am Kreuz dafür gebüßt. Jesaja 53, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Er ist unser Sündenbock geworden. Und das andere ist aber, ob über dieses Wissen es mir persönlich groß wird, dass ich vielleicht nur noch auf die Knie gehen kann und sagen kann, Jesus, danke. Danke für diese endlose Liebe. Danke, dass du mir das Herz geöffnet hast, das zu erkennen, du bist auch für mich gekommen. Dass es uns ähnlich geht wie dem Zachäus, der sich zuerst in den Baum versteckt hat, um nur zuzuschauen, wie das mit diesem Jesus so ist und mit den Jüngern und mit dem christlichen Glauben und mit der Religion. Einfach mal so zuzuschauen, Zuschauer zu sein, sich zu interessieren. Und dann auf einmal kommt der Moment, da bleibt Jesus stehen vor Zachäus und schaut ihm in die Augen. Das haut ein Zachäus schier vom Baum. Jesus sagt, und bei dir will ich heute einkehren. Und danach heißt es, heute ist diesem Hause Rettung, umfassendes Heil widerfahren. Die Familie wurde gesund. Seine Betrügereien hat er aufgegeben. Und Jesus wurde sein bester Freund. Und wenn diese Stunde in deinem Leben kommt, wo du merkst, Mensch, Jesus bleibt vor dir stehen, durch das Evangelium, das du hörst, oder wo immer das geschieht, und du merkst, Jesus meint mich, und Jesus hat mich lieb. Und Jesus hat meine Strafe und Schuld getragen. Und er hat ausgestreckte Arme, nur um mich in seine Arme, in seine durchbohrten Hände zu nehmen und in das Vaterherz zu drücken. Nur das erkennst. Und wenn dir das auf einmal groß wird, das ist der Durchbruch zum Glauben mit Herz und Verstand. Zum echten Glauben. Und das Letzte, das klang ja jetzt schon an, Jesus ist die rettende Liebe Gottes. Er ist die Gnade Gottes, die allen Menschen gilt, weil Gott nicht möchte, dass irgendjemand ohne ihn in die Ewigkeit geht. Die Bibel sagt, verloren geht. Aber wie es mit der Liebe nun einmal ist, sie wird nicht aufgezwungen. Wie es mit einem Geschenk nun mal einmal ist, es wird nicht aufgezwungen, es muss angenommen werden. Gott will uns da nicht vergewaltigen. Wo ich meine Heimatfamilie, wir waren 9 Kinder und meine Eltern hatten für alle Kinder unterm Weihnachtsbaum ein Geschenk. Das war bezahlt, das war fertig, da stand sogar der Name drauf. Werner, Rainer, Helmut, Ermtor, Elisabeth, egal. Stand sogar der Name drauf. Aber wir mussten dieses Geschenk trotzdem annehmen, aufmachen und konnten uns darüber freuen. Und ich hatte einen Bruder, der hat das jedes Jahr nicht hingekriegt. Warum auch immer. Hat sich eingeschlossen in sein Zimmer. Könnte man tiefenpsychologisch deuten, wie auch immer. Keine Ahnung. Aber er kam Heiligabend nicht aus seinem Zimmer. So nach dem Motto, der verlorene Koffer ist wichtiger als der, den man hat. Das steckt ja oft dahinter. Ne? Er kam nicht aus seinem Zimmer. Wir haben schon gesungen. Wir haben am Ende die Weihnachtsgeschichte gehört. Wir haben die Geschenke verteilt. Wir haben uns gefreut und alles Mögliche. Und sein Geschenk lag unterm Weihnachtsbaum. Der Name stand drauf. Es war bezahlt. Das ist sehr traurig. Ne? Und wie traurig ist Gott, der für jeden Menschen das Geschenk fertig hat und der Name steht drauf. Und für dich gibt es auch das Paket unterm Weihnachtsbaum Gottes und dein Name steht drauf und er hat mit seinem Blut die Erlösung, das Paradies, den Himmel bezahlt, aber du musst dieses Paket nehmen, solange du lebst oder heute. wenn du die Stimme Gottes hörst, die dich einlädt zu einem Glauben mit Herz und Verstand. Das ist unser Anliegen von Gott her für unsere Gottesdienste, dass wir Jesus kennenlernen, sein Wort kennenlernen. Und da gilt es, eine Menge auch zu wissen. Gott möchte unser Denken auch verändern. Jemand sagte, unser Verstand ist wie eine Kaffeemühle. Die Bohnen, die wir oben reintun, der Kaffee kommt unten raus. Und Gott möchte unser Denken verändern durch das Evangelium. Er möchte auch unsere Herzen verändern durch Vergebung und durch Reinigung. Und dass das geschehen darf. Und dass in dieser Weise der lebendige Gott uns erreicht, uns verändert und in die Nähe von Jesus zieht. Ich bete noch. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort und auch der Glaube keine antike, tote Sache ist, sondern voller Leben und Veränderung für uns, sodass du uns treffen kannst, uns begegnen kannst, uns verändern kannst, dass du uns helfen möchtest zu verstehen, aber auch helfen möchtest, Entscheidungen zu treffen, unser Leben dir auszuliefern. Ich danke dir dafür. Ich bitte dich um deinen Segen. Amen.